ARD Sounds.
Schule war immer schon divers, war immer ausgerichtet, wenn sie gut lief, wenn sie gut gemacht war, auf den Blick auf Einzelne und auf Förderung und auf Begleitung und nicht auf das Hereinpauken von Wissen in Kinder- oder Jugendlichenköpfe. Also sie knüpfen da an ein populäres Bild an, das aber, glaube ich, mit der Realität einfach gar nichts zu tun hat oder sehr, sehr wenig.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Jungen haben schlechtere Bildungschancen. Zumindest sagt das eine neue Studie ziemlich deutlich. Und gleichzeitig gibt es ein Bildungsprogramm einer Partei, das Schule grundlegend verändern will. Nicht nur strukturell, sondern auch ideologisch. Darüber sprechen wir in dieser Monatsfolge. Armin Himmelrath, Spiegeljournalist für den Bereich Bildung und ich. Armin, schön, dass du wieder dabei bist. Kommen wir direkt zum ersten Thema. Der neue Chancenmonitor zeigt, Jungen haben im Schnitt deutlich schlechtere Bildungschancen als Mädchen. Sie gehen seltener aufs Gymnasium, bleiben häufiger sitzen und schneiden bei zentralen Kompetenzen schlechter ab. Woher weiß man dann eigentlich, dass das auf jeden Fall kausal so ist? Also, dass man auf jeden Fall als männlicher, junger Mensch schlechtere Chancen hat. Könnte es nicht auch mit anderen Faktoren zusammenhängen?
Das könnte es theoretisch natürlich. Und solche Entwicklungen, wie Kinder im Bildungssystem abschneiden und wo sie landen und wo sie haken und wo sie straucheln und wo sie dann wieder aufstehen und gut werden, die haben natürlich immer multifaktorelle Erklärungen. Das ist klar. Es ist nie nur das Geschlecht oder die Herkunft oder nur der Wohnort. Aber, und das ist, glaube ich, das Entscheidende beim Chancenmonitor, es wird hier sehr deutlich herausgearbeitet, dass es eben im Laufe der Bildungskarriere, also im Laufe dieses Weges durch Kita, Schule, Ausbildung, Weiterbildung, Hochschule, dass es da schon ein systemisches Problem gibt, weil Jungen statistisch gesehen häufiger als Mädchen schlechtere Bedingungen vorfinden oder schlechtere Erfahrungen machen oder auch schlechter abschneiden. Also es ist eine Systematik dahinter erkennbar, die eben über die individuelle Situation oder über die individuelle Person hinausgeht. Darüber redet die Bildungsbubble natürlich schon länger. Andererseits muss man sagen, historisch gesehen ist das eine jüngere Entwicklung. Also wir haben historisch eine deutlich andere Gewichtung, wenn wir auf die Geschlechter gucken. Da waren Mädchen einfach, man muss das sagen, Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende lang im Bildungssystem, sofern man von einem System schon sprechen konnte, benachteiligt. Wir hatten in den 60er Jahren so ein Kunstbild des katholischen Arbeitermädchens vom Lande. Das wurde so in der politischen Diskussion eben vor einem halben oder mehr als einem halben Jahrhundert immer mal wieder beschworen.
Ralf Dahrendorf in den 60ern.
Ja, das, genau, das war so die Vorstellung, die sind so abgehängt, haben eigentlich keine Perspektive, kommen auch noch aus einer ländlichen Gegend. Also auch da so ein multifaktoreller Erklärungsansatz, der da durchaus widergespiegelt wird, der aber eben sehr stark auf Geschlecht abzielte. Und wenn man dann in die gar nicht mal so lange zurückliegende Vergangenheit schaut, dann erinnern wir uns dran, dass es lange den Girls' Day gab, also der ja auch darauf abzielt, Mädchen, die bei der beruflichen Bildung so ein bisschen hinten runterfallen oder runtergefallen sind, dass die eben an diesem Girls' Day, der ja zunächst ausgerufen wurde, kennenlernen bestimmte andere Arbeitsbereiche, die nicht so geschlechtertypisch sind. Dass das Ding Boys and Girls' Day heißt, ist wirklich eine jüngere Entwicklung. Mhm. Aber es zeigt gleichzeitig auch, weil es eben auf dieser Ebene schon angekommen ist, dass es keine ganz, ganz frische Sache mehr ist, sondern tatsächlich ein Themenfeld, über das mit Blick auf Bildungswege schon länger gesprochen wird. Nicht nur in der Bildungssoziologie oder in der Bildungsforschung, sondern auch ganz praktisch, was zum Beispiel Zugangsquoten zu bestimmten Berufen angeht. Mhm.
Ich erinnere mich daran, dass Aladin Elmar Falani in seinem Buch Mythos Bildung dieses katholische Arbeitermädchen vom Land oder die katholische Arbeitertochter vom Land, wie du es gerade sagtest, die Ralf Dahrendorf in die Diskussion eingebracht hat, quasi modernisiert als, ich meine, migrantischer Arbeitersohn aus der Stadt. Also das, was man vielleicht Intersektionalität nennen könnte, bestimmte Faktoren, die eben dafür sorgen, dass die Chancen ja vermindert werden innerhalb des Bildungssystems, nicht wahr?
Genau, ich finde das einen klugen Weiterdreh von Aladin, den er da gemacht hat. Nämlich zu sagen, wir müssen tatsächlich die am häufigsten vorkommende Kombi von Faktoren uns angucken und dazu gehört nun einmal Geschlecht, dazu gehört auch migrantischer Hintergrund, dazu gehört aber vor allem auch sozialökonomischer Status. Und das ist ja das, was ich mit am spannendsten beim Chancenmonitor diesmal fand, dass dort eben im Grunde ja herauskam, es ist nicht der Migrationshintergrund, der das Problem auslöst oder auch wesentlich bestimmt. Im Gegenteil, zum Beispiel bei der Frage, ob ein Kind auf ein Gymnasium geht und später ein Abitur anstrebt oder macht, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, also Bildungsstand der Eltern, Migration ja oder nein, ist der Elternteil, der das Kind betreut, alleinerziehend oder nicht. Und da kam raus, dass sozusagen die höchste Gymnasialquote zugewanderte Eltern, also familiärer Migrationshintergrund, mit eigenem Abitur oder eigenem wissenschaftlichen Abschluss hat, die bringen die meisten ihrer Kinder statistisch gesehen aufs Gymnasium. Und da zeigt sich eigentlich, dass wir da tatsächlich einen engen Zusammenhang haben zwischen dem, was wir als Migrationsgeschichte der Familie immer diskutieren, und dem sozioökonomischen Status. Wenn der nämlich tief ist, dann sinkt plötzlich auch sehr, sehr doll diese Quote derjenigen, die aufs Gymnasium gehen. Wer arm ist, geht viel, viel seltener aufs Gymnasium. Und die Range, diese Spannbreite, die eben jetzt im Chancenmonitor genannt wurde, lag ja zwischen unter 20% bei der niedrigsten Gruppe, also Eltern ohne Migrationshintergrund, aber mit wenig Einkommen, in Armut lebend. Und über 80% bei dieser Gruppe, die ich schon beschrieben hatte, zugewanderte Eltern oder Eltern mit Migrationsgeschichte in der Familie, aber eben mit akademischem Hintergrund und hohem Einkommen, die setzen wahnsinnig auf Bildung, wenn man das so verallgemeinernd sagen kann, und wissen natürlich auch warum.
Ich meine, so rein anekdotisch, ich habe ja viele Menschen im Podcast besprochen, und gerade die, die migrantisch sind, sprechen natürlich oftmals von Eltern, die ganz stark hinterher sind, dass die Kinder eben diese Bildung bekommen, weil sie aber ja auch um die Vorteile wissen. Wir waren gerade bei Aladdin, da geht es ja oft um Statuserhalt. Also wenn man akademisch geprägt ist, dann möchte man, dass das Kind denselben Status hat. Wenn eben nicht, dann weniger. Und das zeigt, dass Armut da dieser wichtige Faktor ist. Gut, dass du es nochmal herausarbeitest, weil das ja in der Diskussion rund um Migration manchmal auch so abfällt. Dass nämlich natürlich bestimmte Menschen aus Ländern, die von Armut betroffen sind, dann auch hier mit Armut zu kämpfen haben und auch hier weniger Chancen haben, aber dass Migrationshintergrund nicht zwangsläufig weniger Bildungschancen bedeutet. Kommen wir aber mal zurück zum Geschlecht. Nochmal anekdotisch. Ich erinnere mich, in einer 7. Klasse, wenn mehr Mädels da sind, ist es eine andere Atmosphäre, als wenn es mehr Jungs sind. Konkret, bei einer 7. Klasse mit vielen Jungs habe ich das so in der 5., 6. Stunde immer so gemacht, zu sagen, pass mal auf Leute, kurze Pause, rennt einmal oder zweimal um die Schule. Die konnten schlicht nicht mehr die ganze Zeit da sitzen. Geht es da auch drum, wenn es um Bedingungen geht? Also ist schlichtweg die Anpassungsfähigkeit quasi die Superpower der Mädchen, und das ist jetzt natürlich sehr holzschnittartig, die in einem gymnasialen Kontext eher dazu führt, also in einem, sagen wir mal, traditionellen gymnasialen Kontext eher dazu führt, dass man halt besser mitkommen kann, besser die Informationen aufnehmen kann, besser das Wissen vermittelt bekommt, wie es immer so schön heißt?
Wenn man sich den Chancenmonitor anschaut, dann ist das eine naheliegende Schlussfolgerung, die allerdings auf einer anderen Voraussetzung beruht. Da wird sehr stark genannt der Faktor Lesen und Zugang zur Technik und zum Umgang mit Lesen. Und das ist ein Bereich, der bei Jungen tatsächlich schwächer ausgeprägt ist, schon früh erkennbar auch in der Kompetenz schwächer ausgeprägt ist als bei Mädchen. Und der Schritt dann zum System wäre der, dass dieses System natürlich sehr stark, dieses Bildungs- und Schulsystem darauf beruht, dass es genau darum geht, dass Jungs eben oder dass Schülerinnen und Schüler generell, dass die Lernenden in der Lage sind, sich mit dieser Kompetenz des Lesens Dinge anzueignen. Darauf zielt ganz, ganz viel in diesem System ab. Und dass dann die Gruppe, die vom Geschlecht her sozusagen den schlechteren Zugang zum Lesen hat, in diesem System auch generell schlechter abschneidet und diese Erfahrungen weiterträgt durch das System, das ist etwas, was tatsächlich aus diesem Chancenmonitor auch hervorgeht und wo ich sagen würde, ja, da sehen wir genau das, was mit der systematischen Benachteiligung gemeint ist.
Aber jetzt hast du gerade von Zugang gesprochen. Ist es nicht eher so, dass Lesen an sich auch sehr Interessen geleitet ist, beziehungsweise natürlich auch davon abhängig ist, inwiefern es da entsprechende Role Models gibt. Auch hier wieder, es gibt ja so diesen Buchindex, der ist, so viel ich weiß, wissenschaftlich jetzt nicht belegt, aber es gibt eine Korrelation, also will sagen, in Haushalten, wo weniger Bücher ist, also weniger Zugang ist, lesen die Kinder auch weniger. Also es ist jetzt auch nicht sehr überraschend. Aber haben die nochmal, die Jungs, keinen Zugang oder wollen sie weniger, weil sie halt eher nach draußen gehen, Fußball spielen, zocken? Ich bin so Stereotyp, ja, weil meine Tochter zum Beispiel, rein anekdotisch, die geht bald in die weiterführende Schule, die liest, aber die spielt auch Minecraft und die ist im Fußballverein. Ich will nur immer sagen, das ist jetzt natürlich, wenn es um so Umfragen geht, müssen wir solche Ergebnisse auch so ein bisschen verallgemeinern, aber wir versuchen ja uns dem Problem auch so zu nähern, dass man eine Antwort darauf haben könnte, wie man das auch strukturell bekämpfen kann.
Ja, also dieser Faktor mit den Büchern, das ist ja auch interessant. Also wird auch, glaube ich, immer gesagt, diese 100 Bücher, die Eltern zu Hause haben oder eben nicht haben. Du sitzt gerade, sehe ich hier, während wir aufzeichnen, vor einer Bücherwand. Ich auch bei mir, stehe natürlich im Arbeitszimmer Bücher, natürlich gibt es im Wohnzimmer Bücher und sowas wirkt sich auf Kinder aus. Das Problem ist ja, wenn wir diese anekdotischen Beispiele reinbringen, werden wir immer auch Gegenbeispiele finden. Das ist klar, die wird es immer geben. Das sind halt eher statistische Wahrscheinlichkeiten, über die wir hier reden. Das macht es auch so schwer greifbar. Andererseits wird dadurch, glaube ich, aber erst richtig sichtbar, was das System bewirkt. Und das ist eben ein Problem sozusagen der Webart von Schule ist, dass durch dieses Netz, was da gewoben wird, dass eben Jungs eher mal durchrutschen, ja, wenn wir dieses Bild nehmen würden. Und was ich dann wiederum interessant finde an dieser Systemdiskussion ist, dass offenbar auch bildungspolitisch es den Menschen leichter fällt, sich darauf einzulassen, wenn wir über Geschlecht reden, also Jungs gegen Mädchen gewissermaßen, als wenn wir zum Beispiel über Migrationshintergrund reden, die eben nicht diesen starken Effekt haben wie das Geschlecht. Der wird aber, wenn wir dann sagen, also dieses System benachteiligt arme Kinder vielleicht mit migrantischem Hintergrund, dann wird das weniger ernst genommen, weniger aufgeregt diskutiert, als wenn wir sagen, die Jungs sind benachteiligt. Das ist so in meiner Wahrnehmung. Also finde ich das schon, ja, tatsächlich bemerkenswert.
Etwas zynisch könnte man ja sagen, die Jungs als allgemeine Kategorie haben halt mit größerer Wahrscheinlichkeit Eltern, die als Wählerschaft relevant sind als migrantische Kinder.
Das könnte man so vermuten. Vielleicht fühlen sich auch Menschen von so etwas eher angesprochen, die sagen, eigentlich wäre ich total gut. Ich könnte eigentlich total weit kommen, bin ich aber nicht. Ich bin in meinem Leben ein bisschen unzufrieden und jetzt habe ich plötzlich einen Grund, auf den ich es schieben kann. Ich bin nämlich ein Mann.
Und wie war dann die Reaktion? Also gab es da auf diesen Bericht, auf diesen Chancenmonitor politische Reaktionen, die ja wirklich auch Änderungen gefordert haben? Wir müssten jetzt mehr, hat Jens Spahn schon was gesagt? Okay, kleiner Scherz am Rande.
Oder Friedrich Merz.
Aber der fordert ja immer, ja gut. Gab es da irgendwas?
Also öffentlich nicht, aber in den Diskussionen, ich war jetzt so auf ein paar Veranstaltungen in den letzten Tagen, dass in den Diskussionen dieses Thema schon aufploppt. Ne? Dass man sagt, wie ist das denn eigentlich? Stimmt das wirklich, dass Jungs benachteiligt sind? Oh, da müssen wir aber jetzt mal ran. Brauchen wir wirklich diese ganzen Frauenförderprogramme, Mädchenförderprogramme, Mädchen in MINT-Berufe? Die kommen plötzlich unter Legitimationsdruck, jedenfalls in den Gesprächen am Rande, noch nicht öffentlich, vielleicht auch ein bisschen öffentlich, aber eigentlich mehr so in den Gesprächen am Rande, dass plötzlich so in Frage steht, ob das soweit funktioniert. Ne?
Wenn es nach der AfD geht, brauchen wir sowieso keine Mädchen mehr in MINT-Berufen, dann sind die Frauen später ja sowieso eher zu Hause. Welch forsche Überleitung zum Thema des AfD-Bildungsprogramms. Das wurde nämlich vorgelegt in Sachsen-Anhalt. Und zum Zeitpunkt, wo wir sprechen, muss man auch sagen, dass man das tendenziell deshalb ernst nehmen muss, weil die AfD bis auf 2% an der absoluten Mehrheit gerade dran ist. Zumindest dann, wenn es sich bestätigt, dass die Grünen gar nicht erst in den Landtag kommen. Die SPD liegt bei 6%, die Grünen glaube ich bei 4. Also es ist jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass die AfD alleine regieren kann. Ich habe einen Beitrag über dieses AfD-Regierungsprogramm geschrieben, in dem habe ich mir selber die Frage gestellt, Kann man eigentlich diese Punkte oder sollte man sie ernst nehmen oder wertet man sie dadurch nicht irgendwo auch auf? Und die Frage würde ich jetzt zunächst mal an dich auch geben. Wenn wir dauernd über Vorschläge der AfD sprechen, machen wir sie dadurch nicht vielleicht sogar noch stärker?
Also das Argument ist ja erstmal naheliegendes, dass man sagt, wir brauchen nicht über jedes Stöckchen springen, auch medial, was uns die AfD hinhält. Andererseits, ich finde das schon auch ein bedenkenswertes Argument. Ja, so absurd diese Vorschläge sind, man muss da auch deshalb drüber reden, um den 60% oder auch 70 oder 80, die die AfD tatsächlich insgesamt nicht gut finden, um denen auch zu zeigen, ja, es gibt valide Gegenargumente. Also das nur zu beschweigen oder zu ignorieren hat einen gewissen Effekt, aber eben auch nur einen begrenzten. Und auch die andere Mehrheit, also die Mehrheit, die da ist, braucht natürlich eine Vergewisserung, auch eine mediale Vergewisserung, dass sie mit ihrer Position vielleicht gar nicht so falsch liegt oder dass es dafür eben auch viel Zustimmung gibt. Und ich glaube, dafür sind eben solche Beiträge, selbst wenn sie über absurde Forderungen in der Schulpolitik zum Beispiel gehen, sind sie doch wichtig, um eben auch das abzubilden. Ne? Und es eben diese Diskussion nicht der einen Seite zu überlassen, die Schule gänzlich umbauen will.
Wir gehen gleich zu den absurden Forderungen. Ich will an dieser Stelle nur sagen, das Interessante ist, da sind ja auch immer wieder richtige Feststellungen bei. Gleichzeitig finde ich das dann erstaunlich, dass Menschen, die von sich behaupten, die AfD nicht zu unterstützen, diese Tatsachen als Anlass zu nehmen, zu sagen, naja, aber das ist doch irgendwie ein valider Punkt, wenn gleichzeitig so viel wirklich absurd ist. Ich gebe mal ein Beispiel aus der Präambel jetzt paraphrasiert. Da heißt es zum Beispiel, Lehrkräfte sollten endlich wieder Wissensvermittler werden und nicht zu Lernbegleitern degradiert werden. Nur um mal diesen Sound zu haben, wo man so das Gefühl hat, Mensch, Leute, hier ist keiner degradiert. Die Leute, die Lernprozesse begleiten, die werten ihre eigene Rolle auf, weil sie Schülerinnen und Schülern individuelles Lernen überhaupt erst ermöglichen können. Anders als man da 1950 stand und irgendwie in den Raum gerufen hat. Also das vielleicht nur mal als Hinweis, dass natürlich nicht alles absurd ist, aber einiges, wie du das schon gesagt hast, entweder absurd oder manchmal auch gefährlich. Zum Beispiel ist auffällig, dass es da eine Idee von Schule gibt, die sie von nichtschulischen Aufgaben befreien will. Und da steht zum Beispiel sowas wie Integration oder soziale Ausgleichfunktion. Das ist schon heftig, oder?
Ja, das ist heftig und es funktioniert in der Provokation, die es ja auch sein soll, glaube ich, oder teilweise zumindest sein soll, funktioniert es natürlich deshalb, weil es so implizit eine Vorannahme voraussetzt, nämlich mit diesem Wörtchen sozusagen schulfremd oder bildungsfremde Leistungen, die die Schule da nicht erbringen soll. Ich finde, das muss man sehr deutlich hinterfragen. Also ich glaube schon, dass Schule immer und tatsächlich auch historisch in der Idee stand, durchaus so etwas wie eine Ausgleichsfunktion zu haben und auch eine soziale Funktion zu haben. Wer das ignoriert, hat Schule, glaube ich, nicht verstanden. Und wer behauptet, das sei noch nie so gewesen, der hat Schulgeschichte garantiert nicht angeguckt. Also es ging ja immer auch um die Verteilung von Chancen in der Gesellschaft.
Ja, vor allen Dingen, das war ja die Idee von Schule überhaupt.
Genau.
Bevor es eine staatliche Schule gab, war ja die Idee, Chancen besser verteilen zu können. Sonst hätte man das ja auch lassen können und weiter am Hof die Privatlehrer zu den Söhnen Adeligen kommen zu lassen und die Bauern können überhaupt nicht lesen und schreiben.
Genau, in diese Richtung geht es nämlich. Und mit diesem Programm wird massiv angeknüpft an dieses im kollektiven Bewusstsein vorhandene Idealbild von Schule, also als Beschulung einer homogenen Gruppe im weitesten. Und dann gibt's so ein paar Ausreißer, die werden eingefangen und wer noch mehr ausreißt, wird exkludiert und fliegt raus. Das Problem ist, Schule ist heute nicht mehr so und ich würde sogar noch weitergehend sagen, Schule war auch nie so. Schule war immer schon divers, war immer ausgerichtet, wenn sie gut lief, wenn sie gut gemacht war, auf den Blick auf Einzelne und auf Förderung und auf Begleitung und nicht auf das Hereinpauken von Wissen in Kinder- oder Jugendlichenköpfe. Also sie knüpfen da an ein populäres Bild an, das aber, glaube ich, mit der Realität einfach gar nichts zu tun hat oder sehr, sehr wenig.
Und jetzt können aber Leute natürlich sagen, jetzt regt euch doch nicht darüber auf, das ist eben eine konservative Grundannahme, vielleicht sogar ein konservatives Ideal, aber in diesem diesem Programm wird es ja durchaus noch heikler. Ich nehme jetzt mal drei Blöcke, nur dass wir sie mal vielleicht auch zusammenspielen. Da heißt es zum Beispiel beim Geschichtsunterricht mehr 1813 und 1871. In meinem eigenen Text habe ich darüber geschrieben, dass das durchaus erstmal unsinnig ist, weil das lange 19. Jahrhundert zumindest in den Lehrplänen, die mir bekannt ist, durchaus eine große Rolle spielt. Gleichzeitig dachte ich spannend, dass da steht 1813 und 1871, also Völkerschlacht bei Leipzig und Gründung des Deutschen Kaiserreiches und eben nicht 1848, also die Demokratiebestrebungen in ganz Europa, die nämlich auch eine große Rolle spielen. Und dann wird es noch ein bisschen deutlicher, das Deutsche Kaiserreich soll, heißt es dort, als Inspiration gelten, sowohl wirtschaftlich als auch kulturell und so weiter. Und da dachte ich wirklich, naja, also Geschichtsunterricht, der nicht mehr beschreibt, sondern etwas als Inspiration nimmt, was ja letzten Endes auch in den Ersten Weltkrieg geführt hat, was zum Völkermord an den Herero geführt hat und was militaristisch und rückwärtsgewandt war, das ist schon ein starkes Stück. Und wenn man dann, und jetzt kommen die anderen beiden Dinge dazu, fordert, dass es nur noch ein Lehrmittel geben soll, also nur noch ein Buch, und dass ein striktes Neutralitätsgebot herrschen soll, das heißt, Lehrkräfte sollen ihre eigene Meinung nicht mehr sagen, dann hat man in diesen drei Bereichen eigentlich genau das, was die AfD vorgibt, zu bekämpfen, nämlich Schule als Ort der Indoktrination.
Ja, dem ist auch gar nichts hinzuzufügen. Also sie belegen ja mit jedem dieser Vorschläge, dass sie genau von dieser offenen Diskussion über Themen, von dieser Annäherung an Bewertung, gerade auch historischer Kontexte, von der Auseinandersetzung über Deutungsmöglichkeiten, dass sie da gar nichts halten und Deutungsmöglichkeiten eben an jeder Stelle, sei es im professionellen Handeln der Lehrkräfte, sei es in dem Blick auf Geschichte, sei es aber auch in der Lesart oder in dem, was als Material verwendet wird, dass sie jede Multiperspektivität einschränken und möglichst ausradieren wollen. Und das ist natürlich, wenn man es überspitzt sagt, genau das, warum wir eigentlich 1945 und in der Folge der NS-Diktatur, warum wir da eigentlich mal ein föderales System in Deutschland erhalten haben und auch eins, wo gerade dann eben auch Schulzuständigkeit sehr stark aus dem zentralen Zugriff herausgenommen wurde. Das war ja durchaus mit eine der Ideen dabei.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob du diese Frage beantworten kannst. Ich stelle sie dir mal. Wäre so etwas wie dieses strikte Neutralitätsgebot, auch das übrigens wieder widersprüchlich, weil ja, die AfD ja eigentlich schon seit ja mindestens 10 Jahren auf das sogenannte Neutralitätsgebot hinweist, also so tut, als wäre es schon so, und jetzt fordern sie etwas, was ja eigentlich rückwirkend zeigt, nee, es gibt es nicht. Also an dieser Stelle für alle Zuhörerinnen, damit wir nicht so vage bleiben, Paragraf 33 des Beamtenschutzgesetzes sagt, dass der Beamte sich mäßigen soll, dass er aber im vollen Umfang gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung auftritt. Da steht nichts von Neutralität. Es gibt eine parteipolitische Neutralität, die wiederum aber nur bedeutet, dass der Beamte in der Klasse übrigens auch, denn die Meinungsfreiheit besteht ja für jeden in Deutschland, in der Klasse eben nicht eine Partei empfehlen soll. Also gar keine. Nicht die SPD, nicht die Grünen, nicht die Linke und auch nicht die AfD. Aber jedenfalls, wäre sowas überhaupt durchsetzbar? Oder schreiben die das einfach nur wieder so als Dog Whistle, wie es oft heißt, dahin, damit Leute sagen, Mensch, das ist ein klasse Punkt?
Das ist natürlich erstmal wieder ein Beispiel dafür, ich vereinfache einen Sachverhalt so weit, dass ich manchen Leuten offenbar mit dieser einfachen Ansage, dass ich sie damit erreiche. Das Zweite ist natürlich, dass diese Diskussion darüber letztlich, glaube ich, offenlegt, wie sich die AfD vorstellt, dass sie Lehrerinnen und Lehrer kontrollieren kann. Also auch da wieder diese starke Orientierung hin auf Hierarchie, die wir in der Partei auch anderswo sehen. Man könnte auch sagen, fast so etwas wie ein Führerprinzip. Der Kultusminister sagt, was zu tun ist, und dann tun das auch alle. So funktioniert aber Schulsteuerung nicht. Also so funktioniert sie nicht demokratisch und so funktioniert sie noch nicht mal richtig antidemokratisch. Aber das wünschen die sich offenbar. Und dieser Blick darauf, sozusagen auf das, wie Lehrkräfte dann arbeiten oder dieses Szenario, wie Lehrkräfte dann arbeiten, dient, glaube ich, auch ein bisschen der Einschüchterung. Denn das ist ja auch Teil der AfD, dass sie Menschen, die nicht auf ihrer Linie liegen, durchaus gerne mal einschüchtern. Ich nenne nur den Lehrerpranger, den es in einigen Bundesländern gab. Also die Hetz- und Meldeportale, wo man eben Lehrkräfte denunzieren konnte, von denen man meinte, es wäre gut, wenn die AfD weiß, dass die nicht auf deren Linie liegen. Oder eben auch, wir sehen das in Landtagen, Anfragen von AfD-Fraktionen, die auf einzelne Schulen oder einzelne Einrichtungen zielen oder gar auf einzelne Lehrkräfte. Namentlich. Und da geht es um Einschüchterung. Da geht es ja nicht wirklich um eine sinnvolle Art von Unterrichtssteuerung, sondern da geht es um Einschüchterung einer Gruppe, die als kritisch empfunden wird.
Aber ich habe das deshalb auch sozusagen in der Frage der Umsetzung gefragt, weil ich zum Beispiel beim Punkt Geschichtsunterricht, das ist möglich aus meiner Sicht. Also ich weiß nicht, ob du mir jetzt zustimmst, aber Schulpolitik ist dort ja einfacher als andere Politikformen, weil man kann Gesetz schreiben muss, man kann einen Erlass zum Beispiel erlassen. Da steht dann, naja, also ab jetzt wird die außerunterrichtliche Fahrt eben nicht mehr zum KZ unternommen, sondern zum Siegesdenkmal. Das ist möglich. Oder der Bildungsplan, also sowas kann umgeschrieben werden. Das ist ja jetzt nicht völlig im Bereich des Unmöglichen. Während ja bei diesem Neutralitätsgebot, wie gesagt, das Grundgesetz selber dem eigentlich entgegensteht. Und ich würde mich auch wundern, wenn es durchsetzbar ist, dass es nur noch ein Geschichtsbuch gibt. Also ich weiß nicht, was die Verlage da sagen, das weiß ich aber an der Stelle nicht.
Der zweite Punkt mit den Verlagen, das finde ich auch spannend, wäre, glaube ich, nochmal auch fast eine eigene Folge wert, darauf zu schauen, wie reagieren eigentlich die Verlage wirklich darauf, dass da, wenn man es konsequent zu Ende denkt mit der Schulpolitik, die ja die AfD vorschlägt, dass da eigentlich der Markt für Schulbücher getötet wird. Also der wird ja erledigt. Der geht ja auf nahezu null zurück. Dann kann das auch ein Staatsverlag drucken, die Bundesdruckerei vielleicht oder eine Landesdruckerei, wenn es sowas irgendwo in den Ländern gibt. Und dann braucht man keine Auseinandersetzung. Das ist ja auch Teil tatsächlich dieses demokratischen Diskurses darüber, was in Schule verhandelt werden soll und wie es gut verhandelt wird und wie es auch gut vermittelt wird. Dafür gibt's ja unter anderem auch Schulbuchverlage. Die wollen natürlich auch Geld verdienen, aber letztlich geht's natürlich auch darum, dass sie mit unterschiedlichen Vermittlungskonzepten für bestimmte Themen um Lehrerinnen und Lehrer ringen und versuchen, die zu überzeugen, hier nehmt doch unser Modell, das funktioniert gut.
Ja, und das ist ja wirklich auch Wettbewerb. Ich meine, jeder, der in der Schule irgendwie tätig ist, und in dem Fall sind es ja vor allem die Lehrkräfte, vielleicht noch pädagogisches Personal, kennt das, wenn man in so einer Fachschaftssitzung verschiedene Bücher da liegen hat und dann wirklich ein hohes Maß an Expertise braucht, ja, und sagt, naja, also hier bleiben wir bei Geschichte, da ist der Verfassertext zu schwierig, ja, das kriegen unsere Schülerinnen und Schüler nicht mit, das ist methodisch veraltet, lass uns da lieber hier gucken, was gibt es hier für ein Online-Angebot. Also ich musste gerade währenddessen grinsen, weil ich bei vielen Dingen so denke, viel Spaß bei der Umsetzung von ganz viel 1813. Also ich weiß, wie meine 8. Klasse voller Begeisterung immer dabei waren, wenn es um den Wiener Kongress ging. Ja, also das ist viel Spaß dabei, sozusagen das umzusetzen und viel Spaß dabei, Lehrkräften nur ein Buch vorzusetzen, was dann alle gleichzeitig machen müssen. Also da finde ich es schon ein bisschen unterkomplex, wenn manche Kommentatoren sagen, ja, dann haben wir endlich alle dasselbe, als wenn wir Menschen, wie du es gerade gesagt hast, so eine homogene Masse auch sein. Und letzten Endes basiert ja alles auf dieser Grundannahme, dass man eigentlich so trichterförmig das nur in die Kinder reinpressen müsste.
Aber da sind wir ja wirklich bei einer Urfrage sozusagen pädagogischen Handelns oder didaktischen Handelns in der Schule. Und es ist ja nicht umsonst so, dass wir, wenn man sich die wissenschaftliche Schulforschung anschaut, jetzt seit mehreren Jahrzehnten schon von einer Individualisierung des Lernens reden, die genau weggeht von diesen Homogenitätsvorstellungen. Die Schullandschaft entwickelt sich seit Jahrzehnten, muss man sagen, weg von diesen Homogenitätsvorstellungen, die mal irgendwann in ein dreigliedriges Schulsystem gepresst worden waren. Also wir sind ja an einer ganz, ganz anderen Stelle auf vielen Ebenen, in der Schulpraxis, in der Schulforschung, sogar in der Schulpolitik. Also auch da, wenn man sich anschaut, was so in den letzten Wochen diskutiert wurde, es gab zwei größere Delegationsreisen nach Kanada, unter anderem von der Wibben-Stiftung, und auch die Bundesbildungsministerin Karin Prien ist nach Kanada gereist mit einer Delegation, hat sich dort das Schulsystem angeguckt. Das Ganze läuft unter dem Label datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung. Aber dahinter verbirgt sich natürlich ein radikal individueller Blick auf Kinder und Jugendliche. Und wirklich der Blick darauf, was braucht dieses eine Kind, um gut lernen zu können. Und das widerspricht sozusagen an allen diesen relevanten Stellen dem, was die AfD dort skizziert. Und von daher würde ich dir schon widersprechen, das ist nicht eine konservative Vision, sondern das ist wirklich eine rückwärtsgewandte Imagination einer Schulsituation, wie wir sie außer in unserem kollektiven Bewusstsein nirgendwo anders haben, würde ich sagen.
Ja, ich bin ja immer froh um jeden Widerspruch. An der Stelle muss ich aber dazu sagen, dass es mir auch nur um diese eine Passage ging. Denn die anderen Passagen, die wir da auch jetzt gerade nochmal besprochen haben, gerade wenn es um Zentralisierung, Veränderung des Geschichtsunterrichts und so weiter gehen, die kann man, glaube ich, schon mit Fug und Recht reaktionär nennen. Mich ärgert es manchmal, dass die AfD es dann doch aber immer wieder schafft, dass man sich an Programmen abarbeitet und gleichzeitig jetzt keine Vorschläge von anderen Parteien aus Sachsen-Anhalt gehört habe, die es sich lohnen würden, in der Form mal anzuschauen. Armin, was glaubst du, worum wird es wohl in der nächsten Monatsfolge von uns beiden gehen?
Ja, ich habe das im Vorfeld ein bisschen überlegt und springe nochmal an den Anfang unserer heutigen Diskussion zurück. Die Frage, wie es Jungen eigentlich im Bildungssystem geht und was sie können und was sie nicht können. Ich glaube, das wird uns diesen Sommer über noch das eine oder andere Mal in der einen oder anderen Form beschäftigen. Unter anderem deshalb, weil wir ja strikt auf die PISA-Auswertung zusteuern und auch die Veröffentlichung. Die Auswertung läuft gerade. Irgendwann im Juli hat zumindest schon mal die OECD die Ergebnisse. Und Anfang September werden dann eben die neuen PISA-Daten und diese Ranglisten, die das ja eben auch immer sind, werden veröffentlicht. Ich glaube, niemand erwartet einen Qualitätssprung für Deutschland oder eine wahnsinnige positive Entwicklung. Es geht wohl eher in die andere Richtung. Und auch da sind ja systematische Benachteiligungen bestimmter Gruppen immer ein Thema. Von daher lohnt sich wahrscheinlich schon der Blick auch auf die Situation bestimmter Gruppen und dann eben auch zum Beispiel der Jungs im Bildungssystem über diese eine Folge von heute hinaus. Das Zweite, was, glaube ich, uns in den nächsten Wochen beschäftigen wird, ist, die Landesregierungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben sich konstituiert oder konstituieren sich. Und auch da muss man, glaube ich, nochmal verschärft drauf gucken, was kommt denn da jetzt eigentlich für eine Bildungspolitik? Denn in beiden Ländern stand jetzt, sieht's ja so aus, als würden eben die Ministerien für Bildung oder Kultus dann auch wechseln von der Parteienzugehörigkeit oder Parteienbetreuung her. Und das wird interessant sein zu sehen, was da für Akzente gesetzt werden oder ob vielleicht auch keine Akzente gesetzt werden, weil ein bisschen ist mein Eindruck, dass die Bildungspolitik gerade, wenn man sich bundesweit die Diskussionen anguckt, so ein bisschen in Rückstand geraten ist. Also sie ist nicht mehr so ganz das erste Thema, was sie mal vielleicht so vor einem Jahr oder anderthalb oder zwei Jahren in meiner Wahrnehmung noch eher war.
Ich schaue nach Bayern und vermute, Singen der Nationalhymne bei allen schulischen Feiern als großer bildungspolitischer Wurf.
Etwas, was übrigens auf die AfD-Vision, kann man das ja gar nicht nennen, auf diese Chimäre einer vermeintlich heilen Schulwelt einzahlt, ist dann nicht mehr weit, bis wir eben auch überall die Flaggenpflicht vor öffentlichen Schulgebäuden haben. Sachsen-Anhalt hat sie übrigens schon, mit Unterstützung durchaus auch aus konservativen Kreisen. Also es ist keine reine AfD-Forderung, sonst wäre es auch gar nicht durchgekommen. Und demnächst müssen wir dann vielleicht alle noch ein Hut tragen oder Lederhosen oder so etwas, wenn Schulveranstaltungen stattfinden.
Armin und ich werden bei der nächsten Monatsfolge, das sage ich jetzt hiermit feierlich, egal was passiert, auch was ganz Positives berichten und besprechen.
Unbedingt.
Unbedingt. Armin, schön, dass du dabei warst. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr dabei wart. Lasst uns doch einen Kommentar da auf Spotify, gerne auch bei Die Schule brennt, was ihr gerne mal besprochen haben möchtet. Denn wir sind hier im Gegensatz zu den Folgen mit den Gästen, die natürlich auch total wichtig sind, total frei, weil wir hier uns um bildungspolitische Themen auch mal kümmern können, die ansonsten vielleicht unter den Tisch fallen, weil leider es auch medial ja nicht so ist, dass Bildungspolitik immer an erster Stelle steht. Armin, habt einen schönen Tag.
Danke, Bob, dir auch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Lena Günther. Audiodesign und Postproduktion Floristan von Schammer.
Vielleicht kennt ihr schon den KI-Podcast der ARD. Der ist an sich schon ziemlich gut für alle, die beim Thema auf dem Stand bleiben wollen. Jetzt gibt's zum KI-Podcast auch noch das passende Game. Es heißt Promptables, das KI-Duell. Dort erlebt ihr, wie viel Spaß es macht, KI spielerisch und gleichzeitig kritisch auszuprobieren. Und der clevere KI-Schiedsrichter zeigt ziemlich deutlich, wie herausfordernd es sein kann, wirklich präzise, kreativ und klug zu prompten. Das Spiel findet ihr auf Steam und auf promptables.de. Und speziell für alle Lehrkräfte, auf Phobits gibt es bereits vorbereitete Unterrichtsmaterialien zum Thema KI, die perfekt dazu passen. Den Link stellen wir euch in die Shownotes.